Der Dom ist direkt neben der Eisenbahnstrecke. Er ist direkt am Rhein, wo die Schifffahrt entlang ging. Das ist heute alles zum Glück sehr viel sauberer geworden. Aber wir haben natürlich das Erbe, das kursive Erbe heute noch auf unseren Leuchttischen und in unseren Fenstern.
Und herzlich willkommen im Restauratoren-O-Ton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge war ich in der Kölner Dombauhütte und speziell in der Glasrestaurierungswerkstatt. Dort habe ich Dr. Katrin Wittstadt, die diesen Bereich leitet, getroffen. Wir haben uns unterhalten über die Besonderheiten und auch die großen Unterschiede zwischen den ältesten Fenstern im Dom, die stammen aus dem 13. Jahrhundert, im Vergleich zum jüngsten Fenster, das ist das von Gerhard Richter von 2007. Katrin Wittstadt hat auch von den 4 Glasfenstern erzählt, die die Dombauhütte nach dem Brand von Notre Dame restauriert hat. Und am Ende der Folge haben wir noch kurz darüber gesprochen, warum der neu eingerichtete Studienschwerpunkt Glas, es ist der einzige in Deutschland, an der TH Köln so wichtig ist. Heute treffe ich eine Restauratorin, für deren Arbeitsplatz vor 777 Jahren der Grundstein gelegt wurde. Wir sind in Köln in der Dombauhütte, wo das Wahrzeichen der Stadt in einem dauerhaften Zyklus von Maßnahmen restauriert, erhalten und erforscht wird. Man hört es gerade hämmern im Hintergrund oder bohren, ist nicht schlimm. Wir machen weiter, wir sind in der Dombauhütte. Ja. Auf die Zahl 777 bin ich gekommen, weil ich dann gemerkt habe, dass der Grundstein für die Kathedrale 1248 gelegt wurde. Für die Erhaltung des Domes sind etwa 100 MitarbeiterInnen zuständig und ich habe auch gelesen, dass das Bauhüttenwesen im Allgemeinen, und dazu gehört natürlich auch die Dombauhütte in Köln vor ein paar Jahren, in das Register guter Praxisbeispiele der Erhaltung immateriellen Kulturerbes der UNESCO eingetragen wurde. Ein Bereich der Dombauhütte, die aktuell übrigens vom 19. Dombaumeister oder 19. registrierten Dombaumeister Peter Füssenich geleitet wird, ist der Glasrestaurierungswerkstatt gewidmet. Und damit komme ich zu meinem heutigen Gast. Die Leiterin dieser Glasrestaurierungswerkstatt ist Dr. Katrin Wittstadt. Liebe Frau Wittstadt, ich freue mich, dass ich heute in der Dombauhütte sein kann und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Dankeschön, hallo.
Hallo. Sie haben an der FH Erfurt studiert und da habe ich auch gelesen, dass Sie sich mit den Themen Glaskorrosion und Konservierungsmöglichkeiten sowohl in der Diplomarbeit als auch in der Dissertation, das war damals, glaube ich, am Fraunhofer-Institut für Silikatforschung beschäftigt haben. Und das scheint so ein straighter Weg gewesen zu sein. Haben Sie Ihre, vermute ich, Faszination für Glas, die offensichtlich vorhanden ist, schon früh im Studium gefunden oder wie war das?
Also Glas fand ich grundsätzlich als Material total spannend. Deswegen habe ich mich in der Restaurierung auch auf Glas spezialisiert. Und mir wurde aber auch relativ schnell klar, dass ich es unglaublich faszinierend finde, was mit Glas passieren kann. Also nicht nur, wie es bearbeitet wurde, sondern auch, wie es einfach altert. Und wenn wir sowas betrachten, dann fragen wir uns immer, mein Gott, ist das Glas? Was entsteht da? Schauen wir unter einem Mikroskop, dann ist es nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Und das fand ich einfach so spannend. Und für vieles haben wir auch noch keine richtigen Lösungen. Wir haben immer unglaublich viele Fragen, was das betrifft. Und von daher war dann für mich auch tatsächlich während des Studiums schon relativ schnell klar, ich möchte gern im Bereich der Forschung und vor allem im Bereich der Glaskorrosion eine Weile tätig sein.
Mhm. Man denkt ja immer als Laie, ich bin da mit dem Material ganz ehrlich gesagt nicht so vertraut in den Tiefen natürlich, dann denkt man, das hält sich einfach ewig und das hält sich ja auch offenbar ganz, ganz lange. Die ältesten Gläser sind aus dem 13. Jahrhundert, glaube ich, im Dom. Aber trotzdem ist die Korrosion ein großes Thema.
Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich Gläser, die noch sehr, sehr viel älter sind, die sich im archäologischen Kontext auch erhalten haben. Mhm. Und die sehen manchmal aus, als wenn sie gerade frisch hergestellt sind. Und andererseits gibt es auch ganz tatsächlich recht junge Gläser, die erst ein paar Jahrzehnte hinter sich haben, manchmal sogar noch viel jünger sind und die auch schon zerfallen. Allein bei der Luftfeuchtigkeit, die uns umgibt oder in Vitrinen, in denen noch was emittiert wird, da sprechen wir dann manchmal von der Glaskrankheit, tränende Gläser, die sich auflösen. Also es ist einfach ein ganz, ganz weites Feld. Und das, was wir jetzt hier am Dom haben, die Glasmalereien, die Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, die bei uns auch in der Werkstatt momentan zur Bearbeitung anstehen, die sind um 1300 entstanden. Und das sind spezielle Glastypen, die so ein spezieller Glastyp, muss ich in dem Fall sagen, der einfach auch sehr instabil ist, was die Umgebungsbedingungen betrifft. Also das Glas neigt tatsächlich zur Korrosion unter hohen Luftfeuchtigkeiten und die können wir im Dom nun mal einfach wie in jedem anderen Gebäude auch kaum ausschließen. Wir können sie reduzieren, aber niemals ausschließen. Und wir haben noch ganz lange Zeit eine hohe Luftverschmutzung gehabt und gerade solche Schwefeloxide, die führen beschleunigt zur Korrosion, die Industrialisierung. Wir sind hier am Dom. Der Dom ist direkt neben der Eisenbahnstrecke. Er ist direkt am Rhein, wo die Schifffahrt entlang ging. Das ist heute alles zum Glück sehr viel sauberer geworden. Mhm. Aber wir haben natürlich das Erbe, das korrosive Erbe heute noch auf unseren Leuchttischen und in unseren Fenstern.
Mhm, Ich wollte gerne auf die Domperhütte dann zu sprechen kommen. Die ist ja vor, also wenn ich sage, der Grundstein ist ja 1248 gelegt worden für den Dom. Und ich glaube, damals gab es schon auch eine Art Domperhütte, aber die heutige Domperhütte, wie sie jetzt zu sehen ist, ist auch ungefähr vor 100 Jahren entstanden dann. Ne? Weil es gab doch die große Baupause von 1520 bis 1820. Dann hat man gesagt, so jetzt müssen wir aber fertig werden. Ja. Dann wurde eine neue Dombauhütte gebaut und dann ging es ja eigentlich total flott, also relativ flott. Ne?
Wobei, als der Dom damals im 19. Jahrhundert hier fertiggestellt wurde, waren bis zu 500 Leute beschäftigt. Dann wurde die Dombauhütte quasi, also als der Bau beendet war, hieß es dann, ja, jetzt gibt es im Grunde ja keine Aufgabe mehr, eine solche Dombauhütte zu unterhalten, was sich aber als Fehler herausstellte. Also und so wuchs die Dombauhütte tatsächlich vor ungefähr 100 Jahren auch wieder an. Und wir sind heute, wie Sie eingangs schon sagten, ungefähr bei knapp 100 Mitarbeitenden, die sich tagtäglich um den Erhalt des Domes bemühen.
Eine nie enden wollende Arbeit. Seit wann sind Sie hier in der Domperhütte?
Ich bin jetzt seit ungefähr 4 Jahren hier in der Domperhütte.
Wie ist das? Hat man das Gefühl, es lastet so ein bisschen auch so diese wahnsinnig lange Geschichte? Man kann ja im Grunde nie genug wissen über die historischen Ereignisse und die Materialien und die Themen und die Fenster. Anders gefragt, wie arbeitet man sich dann ein?
Also ich kam vorher aus der Forschung. Die Forschung ist sehr schnelllebig, die lebt einfach immer auch von Schlagworten, die einfach modern sind und die einfach eben auch für die Forschung gerade attraktiv. Das wechselt halt sehr schnell das Forschungsumfeld. Und als ich hier an den Dom kam, war das tatsächlich wie so ein Kulturschock. Denn man steht plötzlich in einer Ahnenreihe von Personen, die alle schon für den Dom gearbeitet haben. Wir gehen natürlich auch davon aus, dass es nach uns wieder welche geben wird. Und man ist ein ganz kleiner Teil einer ganz großen Sache. Und interessanterweise sieht man natürlich auch am Dom, gibt es Jahrespläne, Jahrzehnte weiß man schon im Voraus, was eigentlich so planmäßig auf uns zukommt. Also man ist plötzlich in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Situation. Das war, wie gesagt, am Anfang tatsächlich wie so ein Kulturschock. Und ja, man ist nie fertig. Und hier weiß man einfach, worin man sich einarbeiten muss. Man muss im Leben ja immer wieder neu bei jedem Objekt, das betrifft ja alle Restauratoren, wieder neues Objekt, da muss man sich wieder neu einarbeiten. Aber hier gibt es dieses große Ganze, was einfach auch schon so lang gewachsen ist und so viele auch erfahrene Kollegen, wo man immer wieder staunt, meine Güte, komme ich da jemals hin, dass ich das auch alles weiß. Aber das zeigt die Zeit, doch, man kommt mit der Zeit schon rein und es wird immer ein bisschen mehr, jeden Tag.
Und die Glasrestaurierungswerkstatt, wie viel gibt es da? Da waren wir eben, eine ganz, ganz tolle Arbeitsatmosphäre, so sehr angenehm, ruhig. Und dann stehen da hier und da auch bunte, ausgebaute Fenster oder sehr stark verschmutzte Fenster. Sehr, sehr spannend fand ich das. Mhm. Wie viel MitarbeiterInnen sind das dort?
Also so stammmäßig sind wir 10. Jetzt haben wir gerade noch eine Kollegin aus den USA, die jetzt ein Dreivierteljahr für uns mit tätig ist. Wir haben ab und zu Praktikanten. Also ab und zu, das ist jetzt untertrieben, eigentlich recht häufig haben wir da den Austausch. Also das heißt, in der Werkstatt wuselt es immer wieder, auch wenn Sie gerade es beschrieben haben, meistens ist die Atmosphäre ja relativ ruhig, weil jeder so für sich arbeitet. Jeder hat seinen eigenen Leuchttisch, seine eigene Aufgabe. Mhm. Aber so 10 immer und plus X.
Mhm. Arbeiten auch einige oder viele auswärtige RestauratorInnen?
Eher selten.
Es
ist tatsächlich eher selten. Wenn wir Sachen rausgeben, wir nennen das rausgeben, ja, was wir nicht über die Dombauhütte selbst in unserer Werkstatt leisten können, dann werden die aber normalerweise auch in den Heimatwerkstätten der Ateliers bearbeitet und nicht hier bei uns. Also das Personal quasi, was hier am Ort ist, das ist im Grunde immer das Gleiche.
Ich habe gelesen, wir müssen nämlich korrigieren, wenn das nicht stimmt, dass es 8000 Quadratmeter Fensterfläche im Dom gibt und das älteste ungefähr 1260 und das jüngste von Gerhard Richter von 2007. Erstmal grundsätzlich die Frage, kann man das pauschal sagen, wie ist es um diese Fenster bestellt, rein erhaltungsmäßig?
Nun, wir versuchen natürlich unser Bestes. Bei uns gibt es aber auch Prioritätenlisten, wo wir einfach wissen, da haben auch schon frühere Kollegen dran gearbeitet. Das älteste Fenster beispielsweise, von dem Sie sprechen, das hat auch eine Außenschutzverglasung. Das ist also ganz gut, ich sage jetzt mal, eingepackt. Bei dem wissen wir, das ist soweit in Ordnung. Auch in unserem Chor Obergarten, die Glasmalereien um 1300, da wissen wir einiges davon. Steht auf der Prioritätenliste ganz oben. Anderes ist quasi schon sicher. Da müssen wir jetzt viele Jahrzehnte nicht mehr ran, hoffentlich. Mhm. Viel mehr Gedanken macht uns zum Beispiel die Nachkriegsverglasung, denn das ist jetzt so ein Zeitraum, wo wir einfach wieder mal nachschauen müssten, auch genauer rankommen in unserem Langhaus, in der obersten Fensterzone. Das ist etwas, was wir jetzt noch gerade aufschieben, weil wir momentan nicht die Kapazitäten haben. Wobei aufschieben stimmt nicht ganz, das geht aber nur mit ganz kleiner Flamme. Ja, also da gibt es Prioritätenlisten, das ist völlig klar. Und wir hoffen einfach, dass nichts anderes dazwischen kommt, was uns dann nochmal die Prioritäten verschiebt.
Wir hatten eben schon kurz in der Werkstatt darüber gesprochen oder ich hatte so laienmäßig gefragt zwischen den ältesten Fenstern 13. Jahrhundert und dem Gerhard Richter Fenster von 2007. Gibt es da fundamentale Unterschiede oder nicht? Und Sie meinten, es ist was ganz anderes. Wie kann man das erklären?
Also die meisten Glasmalereien im Dom sind ganz traditionell hergestellt. Das heißt, wir haben ein Glas, ein farbiges Glas mit einer glasmalerischen Bemalung, die Bemalung ist aufgeschmolzen, sollte also eigentlich recht stabil sein. Und wir haben das alles gefasst in ein Bleinetz. Das heißt, im Grunde kann eine Glasmalerei sehr, sehr alt werden unter guten Bedingungen. Und das ist auch die ganz klassische, traditionelle Technik. Unser jüngstes Fenster, das von Gerhard Richter gestaltet wurde, das ist mit modernen Materialien umgesetzt. Kleine farbige Glasquadrate, tatsächlich Farbglas, so wie wir das auch verwenden.
Keine Malerei, sondern
nein, genau,
in sich gefärbtes.
Es ist nur gefärbtes Glas, in dem Fall tatsächlich mal nicht bemalt. Die meisten unserer anderen Fenster sind bemalt, also die überwiegende Mehrheit. Und es ist nicht verbleit worden, es sind keine Bleistege, sondern die kleinen Glasquadrate sind mit einem Silikonkleber im weitesten Sinne, auf eine Trägerglasscheibe aufgeklebt worden. Mhm. Das heißt, dieses Fenster ist von den Materialien ganz anders. Wahrscheinlich, das ist das, weswegen wir auch ein Auge da regelmäßig drauf werfen. Auf der Südseite haben wir jetzt ein modernes Material, was sich mit Sicherheit irgendwann verändern wird. Bei unseren anderen Fenstern, da haben wir ja schon die Erfahrung, dass sie eigentlich recht stabil sind. Und wie gesagt,
ja, stimmt. Sie wissen ja, wie die alten Fenster reagieren. Aber von 2007, das ist ja noch kein Alter.
Genau, das ist noch kein Alter. Also wir gehen davon aus, dass das Glas uns kein Problem machen wird. Das sind moderne, echt Antikgläser. ganz schön in der Farbigkeit, auch unbemalt. Manchmal ist nämlich die Bemalung, die Haftung der Bemalung auf dem Glasträger ein Problem. In dem Fall ist gar keine Bemalung drauf. Das heißt, das Glas wird uns kein Problem machen. Mhm. Aber eben die Verbindung, die Klebefuge, die Klebeverbindung. Deswegen schauen wir da schon ein bisschen genauer hin.
Aber natürlich, wenn man sich vorstellt, das wäre mit Bleistegen verbunden worden, das wäre ja der vollkommen anderen Eindruck.
Also es hat dazu auch tatsächlich Tests gegeben. Gerhard Richter wollte gern, dass diese Quadrate direkt aneinander anstoßen. Das ist so auch in vielen seiner Zeichnungen so. Jetzt technisch musste eine Lösung gefunden werden, das in ein Fenster zu integrieren. Und es hat auch den Versuch gegeben, mit ganz, ganz hauchdünnen Bleistegen das zu fassen, okay, was die traditionelle Technik gewesen wäre. Aber natürlich ergibt es trotzdem eine ganz kleine schwarze Linie. Und das wollte Gerhard Richter nicht. Er wollte gern, dass die Quadrate direkt unmittelbar aneinander anstoßen und dass die Farben auch miteinander in Verbindung treten. Und das machen sie auch jetzt, im jetzigen Zustand.
Ja.
Es gab, wie gesagt, verschiedene technische Lösungsvarianten, die sich aber am besten gezeigt hat, auch mit der Gerhard Richter am zufriedensten war und die auch einfach technisch umsetzbar ist, das war eben diese Verklebung. Aber auch da gibt es eine ganz, ganz, ganz kleine schwarze Klebefuge, die ist einfach auch notwendig, weil nun mal nicht alle Gläser unmittelbar aneinander anstoßen können. Es gibt sonst immer so ganz kleine Lichtkanten und wenn Sonnenlicht, wir sprechen ja von der Südseite, wenn Sonnenlicht durch ein ganz kleines Löchlein fällt, dann erscheint uns das unten, wenn wir als Betrachter unten im Dom stehen, fast wie eine Taschenlampe. Also es kann einen Mordsstrahl unten ergeben.
Ja, ja.
Und das würde natürlich den Gesamteindruck stören, sodass auch dieses Fenster ganz, ganz hauchdünne kleine schwarze Fugen hat, aber wirklich beschränkt auf das Allernotwendigste.
Ach so. Kann man das von unten sehen?
Das sieht man von unten nicht, aber wir haben so eine Galerie, ein Außentriforium, in dem Fall ein Innentriforium auch. Da kann man direkt am Fenster vorbeigehen und dann kann man das auch sehen. Jawohl.
Gibt es einen Reinigungszyklus oder einen Zyklus, wie Sie nachschauen regelmäßig? Weil Sie sagten, das ist so für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte ein bisschen festgelegt auch.
Also einen Reinigungszyklus in dem Sinne gibt es nicht. Die Prioritäten orientieren sich eher nach statischen Problemen oder wenn uns irgendwas an der Bemalung auffällt. Unser technischer Leiter macht regelmäßig Rundgänge, er kennt sich also allerbestens aus und sieht dann schon sofort, wenn irgendwo was nicht stimmt. Aber wie gesagt, eine Reinigung wäre eher untergeordnet. Also für eine Reinigung haben wir ehrlich gesagt keine Zeit. Eine turnusmäßige Reinigung meine ich jetzt.
In der Werkstatt hat eine Mitarbeiterin von Ihnen ein Fenster bearbeitet, wo man im Grunde gar nichts mehr sehen konnte. Man konnte die Farbe des Glases nicht erkennen, man konnte gar nichts sehen. Es war alles zugestaubt. Wie geht man da vor und wie lange dauert das?
Nun, also das Fenster, wovon wir gerade sprechen, das ist so um 1300 entstanden, hat also auch schon eine ganze lange Geschichte hinter sich. Ist auch sehr stark korrodiert, deswegen ist es in der Transparenz sehr stark auch eingeschränkt. Und natürlich haben wir in vielen Gebäuden, Kathedralen auch jede Menge Ruß und Staub. Wir bringen ganz viele Fusseln auch als Besucher mit rein. Das schlägt sich als große Staubflocken nieder. Im Dom haben wir viele, viele Opferkerzen. Es werden nach wie vor richtig Kerzen verbrannt, sodass wir auch Rußentwicklung haben. Mit der muss man leben, auch wenn wir rußarme Kerzen hier am Dom haben.
Restauratoren würden, glaube ich, gerne die Kerzen.
Genau, aber das ist nun mal die Restauratoren, genau, wollen das eine. Also von daher kommen wir einfach irgendwo zusammen und an der Stelle ist es tatsächlich so, dass dieses Fenster um 1300, wie gesagt, aus dem Chor Obergarten, aus der obersten Fensterzone, ja sehr viel gewinnt durch eine A, Reinigung und B, auch eine Ausdünnung von Krusten, von Korrosionskrusten. Mhm. Damit wird die Lesbarkeit wieder deutlich erhöht und das Fenster wird wieder sehr schön auch in seiner Brillanz und Farbigkeit erscheinen, wenn wir damit fertig sind. Dafür haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Mhm. Man muss dazu auch sagen, dass wir in aller Regel, obwohl das jetzt unser prioritäres Arbeitsfeld ist, natürlich auch immer wieder noch andere Baustellen zwischendrin reinkriegen. Mhm. Also wir haben beispielsweise, wenn die Steinrestauratoren und die Steinmetze und die Bauleitung entscheiden, oh, an der Stelle gibt es prioritär etwas zu tun am Gewände, dann kommen die Restauratoren natürlich, die Glasrestauratoren natürlich trotzdem wieder mit ins Spiel, denn dann müssen wir dieses Fenster ausbauen. Und wenn wir ein Fenster ausbauen, damit die Steinmaßnahmen erfolgen können, dann liegt das nicht nur bei uns im Depot, sondern dann nutzen wir natürlich diese Gelegenheit, auch an diesem Fenster mindestens minimale Maßnahmen zu unternehmen oder auch eine Wartung nur durchzuführen. Wir kommen ja gar nicht überall so einfach hin. Wenn irgendwo eine Maßnahme stattfindet, wo ein Fahrkorb vom Gewölbe oben abgehängt wird, das ist wie so ein Fahrstuhl, der so an dünnen Stahlseil, ich sage jetzt dünn, natürlich ist das alles stabil, an Stahlseil abgehängt wird, dann nutzen wir gelegentlich schon auch die oder beziehungsweise dann nicht nur gelegentlich, sondern wenn es stattfindet, dann nutzen wir natürlich die Gelegenheit, auch mal ein Fenster anzuschauen, an das wir eigentlich gar nicht rankommen würden. Nur je mehr man schaut, umso mehr findet man natürlich auch und schon, zack, hat man möglicherweise die nächsten Wochen.
Ist das denn in der Regel kein Problem, das auszubauen? Mhm. Oder ist das immer ein großer Akt?
Mhm. Also der Ausbau an sich ist in aller Regel jetzt nicht das große Problem. Natürlich kostet das immer Zeit, das ist einfach so. Aber es ist eher die Frage, kommen wir da so einfach hin? Wir haben unsere Gerüstbauer im Haus. Also die Dombauhütte hat auch ein paar Gerüstbauer. Das heißt, wir haben quasi die Fachleute im Haus, die uns auch Spezialgerüste überall hinbauen könnten. Aber die sind natürlich auch an vielen Stellen eingebunden. Das heißt, wenn es wirklich Not am Mann ist, bauen die uns auch das Gerüst und wir kommen dahin. Aber normalerweise gibt einfach der allgemeine Bauablauf vor, wo wir als nächstes arbeiten können. Wir haben natürlich unseren Fensterrhythmus auch. Wir haben jetzt ein Fenster ausgebaut, das daneben ist auch schon ausgebaut. Das wird also das nächste sein. Da haben wir auf jeden Fall unsere Richtung schon.
Mhm. Gibt es viele Zerstörungen, die im Krieg passiert sind, mit denen wir heute noch oder Sie zu tun haben?
Mhm. Also in der Tat, es gibt viele, die zu uns in die Dombauhütte kommen oder die einfach Köln besuchen und dann meinen, ja, der Dom hat ja den Krieg so schadlos überstanden. Das stimmt leider so nicht. Er hat natürlich die hohen, seine schiere immense Größe überragte natürlich die zerbombte Innenstadt von Köln und trotzdem sehr, sehr viele, also bei den Glasfenstern kann ich es definitiv sagen, aber Dom hat mehrere Bombentreffer abbekommen, Teile des Gewölbes sind eingestürzt und Glasmalereien sind versucht worden, vor dem Krieg noch in Sicherheit zu bringen oder in den ersten Kriegsjahren. Natürlich hat man angefangen bei den wertvollsten Glasmalereien.
Bei den Ältesten?
Bei den Ältesten, richtig, das sind die Ältesten. Und man hat aber nicht geschafft, alles auszubauen und zu bergen. Und selbst bei Fenstern aus dem 19. Jahrhundert hat man dann überlegt, was baue ich aus? Natürlich auch da innerhalb eines Fensters nur die wichtigen Bestandteile, nämlich zum Beispiel die Standfiguren und hat den Ornamentrapport einfach im Fenster belassen. Und der ist dann natürlich den Druckwellen der Bombeneintreffer natürlich zum Opfer gefallen. Also von daher, ja, es gibt etliche Kriegsschäden. Mhm. Ja.
Und Sie haben mir eben von einem Fenster erzählt, wo wir auch jetzt von Ihrem Büro drauf gucken können. Das ist eine, wie haben Sie gesagt?
Eine Zweitausfertigung.
Eine Zweitausfertigung, genau. Was ist das?
Also für uns ist das eine Zweitausfertigung, weil dieses Fenster, von dem wir gerade sprechen, im 19. Jahrhundert entstanden ist. Es gibt dazu Kartons, es gibt dazu Vorlagen. Von dem Fenster selbst ist allerdings überhaupt nichts mehr heute verfügbar. Das ist dem Krieg zum Opfer gefallen. So, das heißt, wir haben die Vorlagen, wir wissen ungefähr, wie es ausgesehen hat, weil wir kleine Aquarellzeichnungen beispielsweise haben zur Farbigkeit, zur Darstellung. Aber wir haben keine Handschrift aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben kein Glasstück, was uns sagt, wie ist es denn gemalt worden, mit welchen Farben, mit welcher Art von Glas. Und von daher ist es für uns eine Zweitausfertigung, weil wir im Grunde genauso anfangen, so ähnlich wie die ehemaligen Kollegen des 19. Jahrhunderts, die dann nämlich auch nur die Farbskizzen bekommen haben. Und mit denen versuchen wir heute zu arbeiten. Allerdings ein bisschen anders als im 19. Jahrhundert. Denn da hat man einfach die Werkstattmanier umgesetzt, so wie die Werkstatt eben das Fenster ausführen wollte und konnte. Während wir heute versuchen, uns möglichst an den benachbarten Fenstern des 19. Jahrhunderts zu orientieren. Wie haben die im 19. Jahrhundert gemalt? Welche Farbgläser haben sie verwendet? Also wir versuchen wirklich alles, was wir irgendwie habhaft werden können, an Zeitdokumenten heranzuziehen, um dann unsere Zweitausfertigung zu machen.
Und dann haben wir ja kurz mit einer Glasmalerin gesprochen, die dann auch noch erzählt hat, wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass es nicht mehr alle Farben gibt, zum Beispiel. Also, dass man alte Farbbestände aufgekauft hat.
Ja, also es ist nicht nur die Art der Glasfarbe, die Palette ist ja unglaublich weit, sondern es ist auch die Glasstruktur. Heutzutage gibt es kaum noch so farbige Kathedralgläser, die haben so eine gewisse Welligkeit und Struktur in sich schon. Wir haben heute noch mundgeblasene Gläser, die unsere Glashütte, mit der wir in Deutschland hier zusammenarbeiten, in Waldsassen, die uns auch wirklich ganz viele Farbgläser produzieren können. Aber manchmal suchen wir einfach auch Nuancen. Stellen Sie sich vor, das Fenster, was wir jetzt gerade wieder erstehen lassen wollen, da sind vier Schleier zu machen. Also viermal ein weißer Schleier. So, jetzt wollen die Kolleginnen gar nicht viermal weißes oder farbloses Glas nehmen, sondern das eine soll ein bisschen gräulich changieren, das nächste einen ganz kleinen Hauch rosa. Also es soll ja kein farbloser Schleier für alle vier gleichermaßen sein. Ja. Und selbst innerhalb eines Schleiers brauchen wir Nuancen im Glas. Das sehen wir an anderen Fenstern, ist das genauso gemacht und umgesetzt. Und diese fein abgestuften Farbgläser, die versuchen wir einfach entweder durch die Glashütte uns produzieren zu lassen oder eben durch Ankäufe aus mittlerweile leider aufgelösten Glaswerkstätten zu beziehen, um möglichst ganz viel Auswahl für uns zu haben.
Ja. Können Sie so ein bisschen beschreiben, wie die Zusammenarbeit zwischen Glasmalern, Glasmalerinnen und GlasrestauratorInnen ist?
Ja, also die Glasrestauratorinnen und die Glasmalerinnen sitzen in zwei unterschiedlichen Räumen, weil es einfach zwei verschiedene, also wir brauchen unterschiedliche technische Ausstattung. Aber es natürlich trifft man und bespricht sich für Projekte jederzeit. Und als es zum Beispiel darum ging, diesen kleinen Farbentwurf, den wir aus dem 19. Jahrhundert noch haben, nachdem die Figuren ja wieder erstehen sollten, in groß zu zeichnen, um den groß zu ziehen, also auf Überlebensgröße, so groß sind diese Figuren nämlich am Ende. Und da wurde tatsächlich im Gespräch immer wieder mit dem restauratorischen Auge, mit dem glasmalerischen Auge gerungen, wo die Linie nun sitzen soll. Ob sie doch zu modern sitzt, nämlich die Handschrift vielleicht einer Glasmalerin trägt, aus der Nummer kommt niemand raus oder ganz, ganz schwer. Ja. Und die Restauratoren mit ihrem restauratorischen Blick sagen dann, ja, aber die müsste eher noch in die und die Richtung. Das heißt, da gibt es ganz viel Abstimmung, Absprachen, wie denn die Linien oder die Zeichnung allgemein zu verlaufen haben soll. Aber natürlich, da gibt es ein breites Spektrum und natürlich viel Diskussion. Ja.
Ach so. Und das Ergebnis ist dann halt das Ergebnis der Diskussion, wo man sich drauf einigen kann.
Genau, ganz genau. Also unsere Glasmalerinnen sind unglaublich versiert, können dann auch ganz viel umsetzen von dem, was die Restauratoren erblicken und sehen. Und natürlich trotzdem, also jede Zeit hat ihre Linie. Wir kommen da nicht raus. Jede Glasmalerin hat so ein ganz, oder jeder Glasmaler, in dem Fall haben wir ja zwei Frauen, hat natürlich irgendwie ihren Stil. Und selbst diese zwei Handschriften unserer beiden Glasmalerinnen untereinander so zu unterdrücken, dass man im Grunde gar nicht sieht, dass es zwei verschiedene Personen gewesen sind, das ist schwierig. Das erfordert immer wieder auch ein Nachjustieren und Nacharbeiten.
Ja, und irgendwie muss das Ego auch zurückstehen.
Da sprechen Sie auch was Wichtiges an. Wir sind alle Menschen und wenn man weiß, dass man unter Druck steht und auch mit bestimmten Sachen ringt und dann kommt immer wieder jemand und sagt, so nicht, der es aber nicht durchführen muss, sondern der quasi in Anführungszeichen kritisiert. Das ist natürlich auch schwierig auszuhalten.
Ja, wir haben auch eben kurz darüber gesprochen, über das Thema schöpferische Denkmalpflege, weil es ja im Laufe der Jahrhunderte, an dem Dom gearbeitet wurde, eigentlich dann lange Zeit so war, dass man Ergänzungen oder neue Sachen, dass man die eben auch schöpferisch im Sinne von künstlerisch gestaltet hat. Und das hat soweit ich weiß, in den letzten 40, 50 Jahren in der Restaurierung komplett aufgehört. Und meine Frage war eigentlich, ob es das in der Glasrestaurierung auch gegeben hat.
Am Dom eher nicht.
Am Dom nicht.
Also die Kriegsschäden, das war eine ganz schnelle, also was heißt eine ganz schnelle, es war eine unglaublich große Aufgabe. Da ging es aber vor allem darum, technisch eine schöne Lösung zu finden, um die Fenster schnell zu schließen, eben mit farblosen Verglasungen, obwohl vorher alles ganz farbig war, weil einfach kein Farbglas in den Mengen auch zur Verfügung stand. Kriegsschäden, wie gesagt, sind ganz lange, sind wir ja jetzt noch dran zu rekonstruieren. Da sagen Sie ja auch richtig, heute versuchen wir wirklich, und das nicht nur heute, schon seit vielen Jahrzehnten, so nah wie möglich am Original oder an dem, was wir eben zur Verfügung haben, dran zu bleiben. Und an kleineren Fehlstellen im Fenster, die wurden eigentlich versucht, immer so zu schließen, dass man sie quasi nicht sieht. Und man hat ja auch immer noch was ringsherum, an dem man sich orientieren konnte. Mhm. Und das, was wir heute ablesen, was unsere früheren Kollegen an den Fenstern gemacht haben, ist schon oft so, dass man versucht, sich an dem zu orientieren, was ringsherum ist.
Mhm. Jetzt habe ich gestern bei den Vorbereitungen, also wir haben heute den 16.04. und gestern fiel mir dann auf einmal ein, als ich so nachgelesen habe, dass vor genau 6 Jahren Notre Dame de Paris gebrannt hat, am 15.04.2019. Wissen Sie noch, wo Sie damals waren und wie Sie davon erfahren haben?
Ja. Also den Brand an sich, ich habe das erst im Radio gehört und später dann auch im Fernsehen gesehen und fand das also schon sehr bedrohlich im Sinne von, dass man so ohnmächtig davor saß. Man kann ja nicht vorspulen und sagen, ah, es geht endlich gut aus oder es ist alles zusammengestürzt, sondern dieses Abwarten, diese Bilder der brennenden Kathedrale und nicht wissend, was passiert jetzt? Wie weit wird es gehen? Kommt noch irgendjemand zu Schaden oder das ganze Bauwerk? Ich meine, wir arbeiten hier jeden Tag für den Dom. Also man weiß einfach.
Ja.
Am Ende. Ich war damals noch in der Forschung, aber auch da für die Denkmalpflege. Ja. Man hat einfach mit dem restauratorischen Herz, mit dem erhaltenden Herz, ja, wenn die Kathedrale brennt, das vergisst man nicht so schnell. Mhm.
Ja, der ganze Dachstuhl ist eingestürzt. Der Vierungsturm ist, glaube ich, brennend in die Mitte sozusagen gefallen. Ich glaube, es gab ziemlich schnell Hilfsangebote und ich nehme an, die Dombaumeister dieser Welt sind auch sehr, sehr gut miteinander vernetzt. Und dann ist es so gekommen, dass die Dombauhütte hier in Köln 4 Fenster restauriert hat. Wo sind Sie da eingestiegen bei dieser Restaurierung?
Also ich war schon an der Dombauhütte hier in meiner Position, als die ersten Überlegungen kamen zu sagen, okay, also als es konkreter wurde zu sagen, es kommen möglicherweise 4 Fenster nach Deutschland und vielleicht eben sogar auch in die Dombauhütte, das war am Anfang auch noch nicht ganz festgezurrt. Und den ersten Besuch, den haben wir auch mit dem Dombaumeister, unserem technischen Leiter, der ehemaligen Dombaumeisterin, sind wir nach Paris gefahren und haben uns dann vor Ort mit der Bauleitung besprochen. Das heißt, so ganz von den Anfängen war ich nicht dabei, aber als es dann quasi konkreter wurde, da habe ich das hier schon für die Dombauhütte mitverantworten dürfen. Das war ein ganz, ganz spannendes Thema, denn wenn man so eine Aufgabe bekommt, man weiß ja zunächst erstmal gar nicht, wie groß wird es. Es war auch gar nicht klar, was wir für Fenster bekommen. Das war alles noch so ein bisschen, das Hilfsangebot stand und dann konkretisierte sich das immer so Stück für Stück für Stück.
Und wann stand dann fest, dass Sie genau diese 4 Fenster zur Restaurierung bekommen?
Also unmittelbar nach unserem ersten Besuch in 2021 wird es gewesen sein, haben wir vor Ort ein Gespräch geführt und da kam dann deutete sich schon an, dass es 4 Fenster von Jacques Le Chevalier werden würden. Und oh ja, okay.
Also moderne Fenster, moderne, ne? 50er Jahre oder wann?
Ja, aus den 1960er Jahren.
60er Jahre.
Genau, aus dem Langhaus, Obergarten, also auch die oberste Fensterzone in Notre Dame. Und direkt, wenn man die Kathedrale betritt, gleich oben rechts und links. Die Fenster, die wir restauriert haben, sind oben links auf der Südseite, also oben rechts auf der Südseite. Und sie sind geometrisch ornamental gestaltet, mit einer Bemalung, die auch sehr kreativ und sehr künstlerisch auch vom Künstler selbst aufgetragen wurde.
Aber nicht figurativ, oder?
Nein. Es ist ein rein ornamentales, eine rein mosaikartige Gestaltung. Wobei jedes Fenster für sich natürlich anders aussieht. Das ist so ein Zyklus aus 12. Und die 4, die wir hatten, haben wir erst so gedacht, okay. Aber es sind ganz, zeigte sich auch dann bei der Restaurierung, ganz wunderbare Farbgläser. Also das ist ganz toll, die sind mehrfach geschichtet gewesen oder sind noch mehrfach geschichtet.
Ja,
und das so Stück für Stück zu sehen, war schon toll. Und wir fanden natürlich auch vom Künstler Jacques Le Chevalier, der hat auch zum Teil mit der Hand gemalt, seinen Daumenabdruck, da hat er einfach so ganz grob drüber gewischt mit seinem Daumen, um eben helle Stufen zu erzielen. Also das war schon sehr, sehr spannend letztlich für uns.
Also haben Sie die Qualität der Fenster dann auch während der genauen in Augenscheinnahme so ein bisschen entdeckt,
richtig,
oder?
Richtig, das war ein Entdecken.
Entdecken,
ja. So Stück für Stück, ja.
Naja, irgendwie würde ich mal sagen, als Besucherin dann von Notre Dame, toll für Sie, aber weiß gar nicht, ob man das als Besucher dann so wertschätzen kann, oder?
Also was man definitiv jetzt wieder viel, viel schöner sieht, auch als jeder Besucher, der in Notre Dame ist, ist die tolle Farbigkeit.
Ah, ja.
Denn es ist in der Tat so, dass diese Gläser, diese vielen kleinen Farbrechtecke im Zentrum, meistens im Zentrum, quasi blank sind. Da hat Herr Chevalier die Farbe komplett abgetragen. Und da fällt das Licht auch ungehindert, das Sonnenlicht ungehindert durch das Glas hindurch. Und es fällt auch auf die gegenüberliegenden Langhauswände. Und damit ist es der Effekt nicht ganz so wie bei unserem Fenster von Gerhard Richter, was ja auch anders gedacht war. Aber trotzdem, wir haben diese tolle, feine Farbigkeit, dieses spielende Licht auf der Fassade, auch in Notre Dame, durch die Fenster von Jacques Le Chevalier. Und das sieht wirklich ganz toll aus.
Jetzt und das sieht man ja auch als Besucher, oder gerade als Besucher, genau, wenn es an der Stelle richtig eingebaut ist.
Ja.
Ah ja, sehr schön. Welche Schadensbilder hatten denn diese vier Fenster?
Also ich sagte ja, dass wir das technisch jetzt ganz besonders spannend fanden oder uns da sehr angenähert haben, denn restauratorisch war da gar nicht so viel zu machen.
Okay.
Also die Fenster wären ja auch nicht zwingend notwendig eine Wartung. Naja, eine Wartung kann man natürlich machen, aber sie wären jetzt nicht unbedingt an der Reihe gewesen, wenn es einen Maßnahmenprioritätenkatalog gegeben hätte. Aus den 60er Jahren, die Bleier hatten ein paar Brüche, ein paar Glasstücke waren auch gebrochen, nicht durch die Hitzeentwicklung, die ging nach oben von dem Brand, sondern das sind einfach Schäden, die mit der Zeit entstehen, vielleicht auch durch den sehr zügigen Ausbau, aber im Grunde ein paar Glasbrüche, ganz wenige Glasfehlstellen dann damit auch nur. Also es war unspektakulär, es war natürlich eine übliche Verschmutzung, denn auch in Notre Dame werden Kerzen abgebrannt. Das heißt, diese Rußentwicklung haben wir natürlich auf den Glasmalereien auch dort finden können. Aber letztlich war das von der Restaurierung her eigentlich ein ganz unspektakuläres Vorgehen. Wobei ich jetzt da ausgeblendet habe, gerade in der Erklärung, dass diese Glasmalereien nämlich doch etwas ganz Besonderes hatten. Denn durch den Brand des Dachstuhls ist das Bleidach pulverisiert worden.
Ja.
Und dieser giftige Bleistaub hat sich auf allen Oberflächen der Kathedrale niedergelassen, eben auch auf den Glasmalereien. Das heißt, als wir diese hierher nach Deutschland bekommen haben, mit einer französischen Spezialtransport sind die hierher gekommen, Kunstspedition, dann haben wir quasi versiegelte Kisten hier gehabt, Holzkisten, große Holzkisten, in denen die Glasmalereien standen. Und da haben wir auch erst öffnen können, nachdem die in einem separaten Bereich geöffnet wurden, so ein Dekontaminationsbereich haben wir das genannt, der war separat abgeriegelt, unter ganz speziellen Vorkehrungen nur zu betreten, nämlich mit Vollkörperschutz, Atemschutz. Da drin haben wir dann diese Kisten erstmals geöffnet und alle Glasmalereien zunächst dekontaminiert durch ein Absaugen des Bleistaubes. Denn der Bleistaub lag nur ganz locker obendrauf, das heißt, er kann auch A, schön abgesaugt werden, aber B, ist er natürlich auch ganz leicht in der Luft verteilbar und damit dann auch gefährlich für uns Menschen. Und natürlich, wenn er sich auf unseren Oberflächen ablegt, das wollen wir natürlich auch nicht. Das heißt, diese Dekontamination in einem eigenen abgetrennten Bereich, das war schon was ganz Besonderes, denn wir haben bisher am Dom weder Asbest noch irgendwelche anderen so giftigen Sachen, die
solche... Ach so, das brauchen Sie sonst gar nicht.
Nein. Also natürlich Arbeitsschutzvorkehrungen, wenn man mit Blei arbeitet, hat man immer, egal ob man jetzt an einem Bleidach arbeitet oder mit Glasmalereien, die eben auch verbleit sind oder mit Lötdämpfen. Aber das ist schon nochmal eine andere Nummer gewesen.
Es gibt übrigens einen ganz wunderbaren, schönen Film, den die Dombauhütte in Auftrag gegeben hat, über die Restaurierung dieser vier Fenster, den kann ich nur empfehlen. Und ich verlinke dann auch den in den Shownotes. Da habe ich in Erinnerung, dass es auch in Notre Dame, natürlich, wenn die ausgebaut wurden, diese ganzen Fenster, dass das auch sehr, sehr stark eingehaust worden war und dass man da nicht so einfach Zugang hatte.
Also die Baustelle war natürlich aufgrund dieser vielen verschiedenen Gewerke ohnehin ganz, ganz unglaublich stark strukturiert und organisiert. Und dazu kam eben auch noch, dass es, sobald man die Kathedrale oder den Raum der Kathedrale betreten hat, sowieso schon durch Schleusensysteme musste, einmal komplett umziehen, sobald man wieder raus wollte, auch wieder komplett entkleiden. Also da gab es ganz, ganz strikte Vorkehrungen, auch vor Ort auf der Kathedrale, also in der Kathedrale, auf der Baustelle. Mhm. Das Arbeiten dort auch wirklich anders war als auf jeder anderen Baustelle der Welt. Mhm. Für alle.
Für alle. Mhm. Und die Gläser, die hier restauriert wurden, die hatten diese vier jeweils 25 Quadratmeter oder sowas, stimmt das?
Richtig.
Das sind ja doch immerhin über 100 Quadratmeter.
Genau. Mhm. Also wir haben das auch als Dombauhütte nicht alles alleine geschafft, sondern wir hatten noch zwei Kooperationspartner, die uns dabei unterstützt haben. Einmal ein Atelier hier in Köln, Frau Mörle und Frau Williger und die Glasmaler in Borchen. Und die haben einfach mit uns super Arbeit gemacht, damit wir das auch in diesem einen Jahr, was wir tatsächlich nur zur Verfügung hatten, nach den ganzen Vorschriften, die uns Frankreich auch gegeben hat, durchführen konnten.
Okay.
Also wir waren in der Restaurierung sowohl in den Maßnahmen als auch in der Dokumentation überhaupt nicht frei. Was ja auch kein Problem ist. In Frankreich müssen natürlich verschiedenste Werkstätten nach denselben Standards arbeiten. Mhm. Wir als deutscher Part natürlich auch, müssen uns da auch eingliedern. Mhm. Und da gab es einfach auch ganz viele Formblätter auszufüllen. Wir mussten jede Woche einen Statusbericht schicken. Also es gab noch sehr viel mehr um die reine Restaurierung herum, die wir sonst so gar nicht gewohnt sind.
Interessant, aber man kann doch dann auch voneinander lernen oder vielleicht auch nicht, dass man denkt, na, bei uns ist das besser geregelt oder so, ich weiß nicht.
Also es ist auf jeden Fall alles anders. Das ist das Erstaunliche. Wir sind ja quasi Nachbarn und trotzdem, trotzdem sind manche Restaurierungsauffassungen doch sehr, sehr unterschiedlich. Auch Materialien, die wir verwenden oder die in Frankreich verwendet werden, sind jetzt bei uns gar nicht so üblich. Das ist dann schon interessant, dass man mal denkt, ah ja, das ist dort üblich in Frankreich. Mhm. Wir haben tatsächlich auch im Nachgang hier so ein kleines Testfeld für uns am Dom gemacht, wo wir die Materialien, die wir für Frankreich jetzt benutzt haben, auch mal für uns ein bisschen intensiver begutachten wollten.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Also das eine ist zum Beispiel die Außenschutzverglasung. Mhm. In Deutschland bei den meisten Beständen kommt bei uns einfach eine Außenschutzverglasung, eine zweite Glasebene davor. Da wird davor gesetzt, in den Außenraum gesetzt.
Dann also eine transparente.
Genau, richtig. Manchmal ist die auch noch gestaltet. Das kommt auch noch. Da kann man auch noch eine Gestaltungsebene draus machen. Wir am Dom hier machen das monolithisch, dass man quasi das als technische Lösung sieht. Einfach eine Glasscheibe, die dann im Außenraum sichtbar ist, aber den Blick auf die originale Verglasung, die im Innenraum sitzt, trotzdem freilässt. Einfach um diese Wetterscheide, die es ja letztlich ist, auch die Kondensationszone, weg vom Original zu ziehen, von der historischen Verglasung hin zu dieser Schutzglasebene. Und während das in Deutschland sehr weit verbreitet ist, ist man in Frankreich da sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Natürlich, so eine Maßnahme beeinflusst die Außenansicht von jedem Gebäude. Und in Frankreich sagt man, nee, das wollen wir lieber nicht hinnehmen. Und in Deutschland akzeptiert man eben gerade diese Maßnahme dann doch eher. Mhm. Also das ist ein ganz fundamentaler Unterschied. Und wenn wir jetzt gerade sagen, in Frankreich, die Glasmalereien von Jacques Le Chevalier haben keine Außenschutzverglasung jetzt in diesem Zuge bekommen. Mhm. Da müssen natürlich Sprünge irgendwie trotzdem geklebt werden, sodass sie wasserdicht sind und möglichst lange haltbar. Und da hat man in Frankreich sehr oft, sehr viel mehr als wir in Deutschland, zum Beispiel Silikonkleber verwendet. Mhm. Einfach weil die eben, wie gesagt, die Wasserdichtheit gewährleisten und auch eben die Dauerhaftigkeit für eben diese direkte Bewitterung, die die Fenster in Zukunft auch wieder weiterhin bekommen.
Das heißt, aus dieser ästhetischen Entscheidung, wir wollen, dass das Original auch von außen zu sehen ist, entstehen dann auch technische Entscheidungen oder restauratorische Entscheidungen, die dann so was ganz viel nach sich ziehen.
Ja, spannend. Genau so.
Mhm. Waren Sie denn schon in Notre Dame schauen, wie es jetzt aussieht?
Jetzt seit der Eröffnung haben wir es noch nicht gesehen. Wir planen eine Reise mit der Dombauhütte natürlich, um uns das dann alle gemeinsam auch anzuschauen. Denn es hat ja nicht nur die Glasrestaurierungswerkstatt daran gearbeitet. Wir hatten noch ein paar Dachdecker, die uns für uns die Regenwasserrinnen gebaut haben aus Blei. Wir haben die Steinmetze, die uns bei der Logistik sehr viel geholfen haben. Also es ist quasi mehr als nur eine Glasrestaurierung letztlich geworden. Und natürlich hat uns das in den Köpfen auch sehr lange beschäftigt. Und es war ein großes Thema, denn normalerweise sind wir ja alle dem Dom verpflichtet. Es war quasi eine ganz besondere Sonderaufgabe. Und daher die Überlegung, gemeinsam alle als Dombauhütte eine Reise nach Paris zu machen.
Ah ja, ja, schön. Jetzt wollte ich noch zum Schluss zu einem anderen Thema kommen. Im Grunde, was die Ausbildung angeht. Und zwar sind Sie nicht nur am Dom beschäftigt, sondern auch am KIKS, am Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft der TH Köln. Und dort gibt es seit gut einem Jahr, seit Anfang 2024, einen neuen Studienschwerpunkt Glasmalerei. Und so wie ich gelesen habe, ist, nachdem der Fachbereich Konservierung und Restaurierung an der FH Erfurt geschlossen wurde, dies derzeit oder bald, ich glaube, es geht im Wintersemester 25 los, ist dies derzeit die einzige Möglichkeit in Deutschland, dass man sich als angehende Restauratorin auf Glasmalerei und Objekte auf Glas spezialisieren kann. Wie wichtig ist diese Ausbildung?
Also für uns ist die natürlich ganz immens wichtig, denn durch keine andere Restaurierungsdisziplin kann man die Glasmalereien mit abdecken. Also sie sind im Bauwerk, es ist auf Glas, gemalt auf Glas. Man braucht ein bisschen eine Mischdisziplin zwischen denen, die eben, es gibt ja auch Glasrestauratoren, es gibt Glasobjekte im archäologischen Kontext, aber eben auch mit den Witterungsbedingungen und den bautechnischen Anforderungen, die man in der Baudenkmalpflege hat. Und natürlich ist eine Glasmalerei auch mehr als nur ein Glas, denn wir haben eben da noch die Bemalung, es sind Glasgemälde. Und für die Glasbemalung bzw. die Glasmalerei letztlich gibt es auch ganz verschiedene Stile, ganz verschiedene Malschichten, Malschichtaufbauten. Und das zu lernen, zu verstehen, zu wissen, dass es das alles gibt, dafür braucht es einfach eigens eine Studienrichtung, eine Ausbildung, die genau das thematisiert.
Wissen Sie, wie es dazu kam, dass die TH Köln gesagt hat, ja, wir machen da jetzt einen Schwerpunkt bei uns?
Also schon in den 90er Jahren, noch bevor man sich für die Fachhochschule in Erfurt entschlossen hat, gab es so ein bisschen die Überlegung, das in Köln zu etablieren. Ah. Aber man war sich einig, dass man das nicht an zwei Studienstandorten braucht. Und damals ist das eben an der FH Erfurt eingerichtet worden. Jetzt wissen wir ja leider, FH Erfurt komplett die Studienrichtung Konservierung, Restaurierung geschlossen, damit auch das Glas. Und dann hat man natürlich schon im Vorfeld, das ist ja, sind ja mal längere Prozesse, versucht, wieder den Kontakt nach Köln zu knüpfen und schon dieser Prozess, wie gesagt, geht schon was länger, zu überlegen, kann man das hier in Köln etablieren? Kann man es irgendwie hier wieder eingliedern, nämlich die Glasrestaurierung? Und naja, wie das eben so ist, es gibt lange Bemühungen, aber es muss der richtige Zeitpunkt kommen, wo sowohl der hochschulpolitische Wille als auch das Budget, als auch die Personen dafür, die dafür vielleicht zuständig sein könnten, zusammenkommen. Und das ist eben jetzt glücklicherweise gerade jetzt der Fall, sodass wir jetzt möglicherweise im Herbst die ersten Studierenden für die Glasmalerei-Restaurierung auch begrüßen werden können.
Sie werden den Schwerpunkt leiten.
Momentan bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort angestellt, an der TH Köln. Und es ist ein bisschen verheiratet mit Wand und Stein. Also Wand, Stein und Glas ist so eine Vertiefungsrichtung.
Also die Studierenden studieren eigentlich Wand und Stein und können sich dann spezialisieren auf Glas.
Genau, ganz genau. So machen wir das. Und so wird es wohl im Herbst auch kommen. Wir haben gerade erst die Eignungsprüfungen hinter uns. Also wir heißt die Studienanwärterinnen.
Ach,
und ich freue mich tatsächlich
sehr,
dass es da auch einige dieses Jahr schon gibt, die quasi die nötige Qualifikation mitbringen. Also wir fangen jetzt tatsächlich im Bachelor an. Mhm. Richtig schön von Anfang an.
Von Anfang an,
genau.
Okay.
Und man braucht eben an der TH Köln schon ein Vorpraktikum oder Vorerfahrungen im Bereich des Glases oder der Glasrestaurierung. Und da ist es wirklich, fügt sich das gut, dass wir trotzdem schon ein paar Kandidatinnen haben. In dem Fall tatsächlich 4 Frauen oder 5 Frauen, die erstmal Interesse bekundet haben. Es gibt noch so ein paar mehr, aber wie gesagt, man muss einfach auch bestimmte Voraussetzungen mitbringen und da warten wir einfach noch die
Zeit. Ach so. Und das Curriculum, was sieht das vor?
Natürlich geht es im Wesentlichen um Glasmalerei-Restaurierung. Mhm. Wir nennen das so ganz salopp so Wandsteinglas. Natürlich gibt es Glas auch im Mosaikbereich, im Hohlglasbereich. Auch im archäologischen Kontext finden wir nicht nur Fensterglas, aber auch Fensterglas. Von daher werden wir sehen, was eben auch die Objekte so gerade hergeben, die wir zur Verfügung haben für die Studierenden. Natürlich haben wir immer hier den Dom und unsere Fragestellungen.
Ich wollte gerade sagen, das liegt ja nahe, dass Sie den besten Zugang dazu haben,
Ganz genau.
Den praktischen.
Ganz genau. Aber wir hatten es ja vorhin schon besprochen, wir sind jetzt gerade so an einem Fenster, das so um 1300 entstanden ist, aber so eine Hochschulausbildung soll natürlich sehr viel mehr auch beleuchten.
Mhm.
Und wir kommen ja auch leider nicht an jedes Fenster bei uns so einfach ran, obwohl wir ja da verschiedene Zeitschienen im Dom zur Verfügung hätten. Da wird es natürlich noch andere Kooperationen geben mit dem Landesamt für Denkmalpflege oder auch mit verschiedenen Museen, die eben Bestände haben.
Mhm,
Das sind wir jetzt gerade so in den Vorplanungen. Das läuft jetzt gerade an.
Wird es auch Thema Forschung, wird es das auch geben? Weil Sie kommen ja auch aus der Forschung.
Genau.
Da bleibt man im Herzen auch immer irgendwo, oder?
Das Schöne ist, dass eben an der Hochschule man genau diese Fragen formulieren kann und auch Studierende immer noch mit einem ganz unverstellten Blick Fragen haben, auf die ich vielleicht nicht nur ich, auch andere Kollegen gar nicht gekommen werden. Und ja, sicher wird sich da die ein oder andere Gelegenheit geben zu sagen, okay, an der Stelle, da müssen wir tiefer nachgucken.
Wunderbar. Ja, ich danke Ihnen, Frau Wittstadt, für dieses sehr, sehr schöne Gespräch und auch für den Besuch in der Werkstatt. Dankeschön.
Gerne schön. Gern.
Wer den Dom auf eine wirklich ganz besondere Weise kennenlernen möchte, dem empfehle ich unbedingt eine Führung durch das Dach. Bei diesem Rundgang, den man auch online buchen kann, hoch oben in Turmräumen, in Depots und Werkstätten der Dombauhütte, vorbei am Strebewerk, bekommt man spektakuläre Aussichten. Nach innen und nach außen, Schwindelfreiheit vorausgesetzt. Ich verabschiede mich für heute, darf noch anmerken, dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns ein Abo hinterlasst. Tschüss und bis bald im Restauratoren-O-Ton.